Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Herzlich willkommen bei Achtsam. Wir beschäftigen uns hier auch mit unangenehmen Themen. Ja, es gibt ja immer so ein Vorurteil irgendwie, ja, wenn man achtsam ist, dann ist man immer glücklich und immer happy und immer ausgeglichen und das ganze Leben ist immer schön und das stimmt einfach nicht. So funktioniert es nicht. Das ist ein komisches Vorurteil, was Leute sich gebildet haben aufgrund von, sie waren zu faul, sich eigentlich damit zu beschäftigen, glaube ich, ehrlich gesagt, weil das nicht stimmt. Achtsamkeit löscht auch nicht alle unsere Probleme aus oder derlei, dass es alles nicht wahr. Also wenn Leute irgendwie sagen, was, du hörst einen Podcast über Achtsamkeit, das sind doch alle immer so glücklich, dann könnt ihr gerne diese Folge dann auch dahernehmen und sagen, nein, das stimmt nicht. Die Welt ist, wie sie ist und alle Gefühle gehören dazu, schlechte, gute und auch Streit. Streit ist unser Thema für diese Folge. Wie können wir irgendwie mit Konflikten umgehen? Wie können wir achtsam streiten oder diskutieren? Konflikte gibt es nun mal und es gibt, glaube ich, keine Welt, in der es keine Konflikte gibt. Und deswegen wollen wir uns dem zuwenden. Denn auch dort kann die Achtsamkeit, Mai Höeng, zum Tragen kommen. Stimmt's?
Ja, wir werden sehen, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, wie wir einfach Konflikte besser verstehen und wie wir uns auch beruhigen können, wenn es irgendwie sehr überhitzt wird. Also ein sehr, sehr schönes, wichtiges Thema, finde ich.
Absolut und konstruktiv, denn den Streit, wie gesagt, auslöschen, den können wir nicht. Wir können ihn aber achtsam führen. Mai Höeng ist Psychologin, sie ist Verhaltenstherapeutin, sie beschäftigt sich lange und viel mit Achtsamkeit und hat am Ende auch eine Übung wieder für uns. Was wird das sein?
Das wird eine Übung sein, wo wir einfach uns beruhigen können, wenn wir gerade in einem sehr, sehr starken Konflikt waren, weil das ist sehr, sehr wichtig, werdet ihr gleich hören, dass wir Methoden haben, um uns zu beruhigen und runterzukommen.
Absolut, denn Streit ist ja eben systemimmanent eine emotionale Sache. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, Achtsamkeitsfan, Psychologiefan auch, ohne es studiert zu haben. Ich habe irgendwie Politik studiert und fand dann später Psychologie spannend, aber so ist das Leben manchmal, was? Ich habe auch ein Buch geschrieben und beschäftige mich gerne und viel mit all diesen Themen und liebe es darüber, immer, Mai Höeng, mit dir zu reden.
Ich lieb's auch, Diane, mit dir darüber zu sprechen.
Und schön, dass ihr alle dabei seid und ja, zur achtsamen Community gehört. Wir sind schon, wenn wir eine Party machen würden, würden wir, glaube ich, eine riesige Halle füllen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Los geht's. Konflikte gibt's. Konflikte sind irgendwie Spannungen, ne, zwischen Menschen.
Ja, es ist erstmal so eine innere Diskrepanz, die wir einfach spüren, eine Spannung. Das können zwischen Personen sein, aber natürlich auch mit uns selbst, wenn wir selbst im Konflikt mit uns stehen, weil wir zwei Meinungen oder mehr haben. Auf kollektiver Ebene kann das natürlich passieren und Diskrepanzen, Meinungen, Werte, Handlungen, Ziele oder auch Interessen. Ja, und ich würde sagen, Konflikte sind ja wirklich auch omnipräsent, ne? Also überall sind sie.
Ja, und es ist aber wirklich interessant. Deswegen finde ich dieses Thema auch ganz, ganz wichtig, weil, wie du sagst, sie sind überall und man hat aber so ein bisschen den Eindruck, die Art der Diskussion oder des Streits hat sich in den letzten, keine Ahnung, Jahrzehnten vielleicht ein bisschen geändert. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Zeit, darüber zu sprechen, wie man achtsamer streiten kann. Wie kann man denn achtsamer streiten? Weil wir haben ja eben schon gesagt, wenn man sich streitet, ist man ja erstmal auf 180.
Also für all jene, die uns vielleicht zum ersten Mal hören, nochmal eine Definition. Was ist überhaupt Achtsamkeit? Das ist ja eine offene, neugierige, so eine Art von Bewusstsein, Gewahrsein für einfach all das, was im gegenwärtigen Moment geschieht. Das heißt, wir verurteilen den gegenwärtigen Moment nicht, sondern wir versuchen ihn wirklich zu umarmen mit all dem, was halt so kommt. Das bedeutet auch, wenn ein schwieriger Moment, wie zum Beispiel ein Konflikt oder ein Streit im Raum ist, dass wir nicht die Augen schließen und den Kopf in den Sand stecken und sagen, gibt's nicht, hier wird nicht gestritten. Es gibt ja auch einfach Menschen, die sind so konfliktscheu, die wollen auf Teufel komm raus, dass Harmonie besteht, obwohl einfach gerade keine Harmonie da ist. Und ich finde das so wichtig zu sagen, streiten ist auch okay. Das bedeutet wirklich nicht, dass es der Weltuntergang ist. Wir können einfach gucken, wie wir streiten. Also, dass wir nicht ausfällig werden, verletzend werden oder so. Und wir können durch die Achtsamkeit einfach auch so ein Gespür für uns selbst und unsere Bedürfnisse entwickeln, für unsere Umwelt. Indem wir dann einfach bewusster kommunizieren, können wir natürlich auch präventiv handeln, damit es nicht einfach komplett eskaliert. Und sollte es doch zur großen Eskalation kommen, hoffe ich, dass ihr am Ende dieser Folge Strategien habt, wie ihr euch dann runterholen könnt.
Oh, das ist, ja, genau. Ich habe mich da jetzt ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich sehr harmoniesüchtig bin. Und dann hat man nämlich diese ganzen Stresshormone, die durch Disharmonie entstehen, will aber dem Streit irgendwie aus dem Weg gehen, was dann doppelt anstrengend ist. Und dann ist man am Ende auch völlig fertig, obwohl es womöglich gar nicht zum Streit gekommen ist. Man hat womöglich noch irgendwas runtergeschluckt, was man hätte gerne sagen wollen und leidet dann noch 3 Wochen später.
Also bei mir ist es so, natürlich mag ich keine Konflikte, aber ich scheue sie nicht. Also wenn ich in der Partnerschaft oder so, dann denke ich immer so, na, lieber wir streiten. Es wird vielleicht ein bisschen lauter als Zimmerlautstärke, aber jetzt nicht schreien oder so. Das ist in Ordnung.
Ja, ja, total. Aber das ist auf jeden Fall was, was man an dieser Stelle auch mal festhalten kann, bevor wir dann ans achtsame Streiten gehen. Das Streiten erstmal kein Weltuntergang ist. Und wir haben auch schon mal über Bindungsverhalten gesprochen und über unsichere Bindung, weil oft denkt man ja auch, wenn ich jetzt streite, dann verlässt mich der andere womöglich oder mag mich nicht mehr oder ist nicht mehr mein Freund oder meine Freundin oder sowas, ne? Also da könnt ihr vielleicht auch nochmal nachhören zu dem Thema, wenn ihr wollt. Aber weiter geht's mit dem Streit. Also was ist denn die Gottmann-Konstante?
Ja, genau. John Gottman, das ist ein Psychologe, der hat sich Paare genau angeguckt und hat dann geforscht, gibt es irgendwelche Variablen, Prädiktoren, die vorhersagen können, ob Menschen lange zusammenbleiben. Und er hat sich auch Konfliktsituationen angeguckt und er hat einfach gesehen, bei unglücklichen Paaren, da überwiegen in Konflikten die negativen Interaktionen extrem, ne? Wohingegen zufriedene Paare, die natürlich auch streiten, da überwiegen die positiven Momente. Und diese Gottmann-Konstante, das ist quasi, die heißt 5:1. Das heißt, selbst wenn wir streiten, ist es erstrebenswert oder das ist beobachtet worden bei zufriedenen Paaren, dass sie trotz des Streits immer noch 5 positive Momente haben und einen negativen. Also sprich, sie lächeln sich auch nochmal zu, können vielleicht auch nochmal einen Witz machen oder
während
so.
Während des Streits?
Oder während des Streits, ja. Während cool. des Streits, genau. Denn er sagt, wenn das irgendwie so, weiß ich nicht, zum Beispiel 3 negativ und nur ein positives oder 2 positive wäre, das reicht nicht, weil in dem Streit diese negativen Momente, die haben so eine krasse, also die können einen wirklich so dran ziehen. Also das ist wie so ein Loch und wenn es negativ ist, dann wird man so weggezogen und deshalb braucht es auch noch diese positiven Momente. Und ich weiß, es ist sehr schwierig, aber es ist ja gut zu wissen, es gibt Paare, die können das und wir können das ja auch lernen, dass wir sagen, okay, vielleicht versuchen wir trotzdem mal zu lächeln oder so. Und ich habe, nachdem ich davon erfahren habe, habe ich mal geguckt, ob es mir auch gelingt und oder in der Partnerschaft. Und ich merke schon, also wir machen schon manchmal auch Witze dann. Also, ja. Es ist nicht immer so, aber es gibt auch Witze. Also es ist nicht so, dass es immer im Streit nur schlecht ist, ja.
Ja, aber interessant. Also weil darüber habe ich noch nie nachgedacht, ehrlich gesagt. Ja. Ja, aber stimmt, genau. Es ist ja auch kein Weltuntergang. Man kann ja auch sich streiten über eine Sache oder diskutieren. Ja, manchmal geht auch Diskussion in Streit über oder so ein bisschen. Mhm. Die Grenzen sind da ja auch fließend. Und trotzdem weiß man, die Welt geht nicht unter jetzt deswegen, ne? Und das ist wahrscheinlich, das hat auch was mit dieser sicheren Bindung zu tun, weil man weiß ja gut, wir bleiben ja trotzdem zusammen, auch wenn wir jetzt mal verschiedener Meinung zum Thema XY sind, ne? Also wenn wir über Streit in der Partnerschaft sprechen.
Genau. Und ich habe, weil du jetzt auch Bindung erwähnst, habe ich auch was rausgesucht aus der sogenannten emotionsfokussierten Paartherapie. Die wurde entwickelt von Sue Johnson. Und ein Buch, was ich sehr, sehr empfehlen kann von ihr, ist Halt mich fest, 7 Gespräche über lebenslange Liebe. Und da verbindet sie quasi die Bindungstheorie, über die wir ja schon eine Folge hatten, mit der Paartherapie. Also sie geht davon aus, dass wenn wir in einer Liebesbeziehung sind, dass quasi unser Partner, das ist ja quasi die Person, unsere Hauptbezugsperson, ja, in der suchen wir Zuflucht und die bedeutet für uns, das ist unser sicherer Hafen, ne? Und wenn wir natürlich in einem Konflikt sind, dann, und das sehr heiß hergeht, dann erklärt das auch, warum wir manchmal so irrational werden, also warum es sehr, sehr laut wird. Und genau, da haben wir ja auch ein Zitat mitgebracht.
Ja, ich lese das mal vor. Mhm. Die intensiven Gefühle, die sich in meinen Sitzungen mit Paaren Bahn brachen, waren alles andere als irrational. Sie waren absolut plausibel. Die Partner verhielten sich, als kämpften sie in der Therapie um ihr Leben, weil ihr Leben tatsächlich auf dem Spiel stand. Das menschliche Gehirn reagiert auf die Gefahr, verlassen zu werden und auf den drohenden Liebesverlust mit jener Angst, die Forscher wie Jaak Panksepp als Urangst bezeichnen. Die Evolution hat über Millionen von Jahren dafür gesorgt, dass unser Bedürfnis nach sicheren, emotionalen Beziehungen zu einigen wenigen anderen Menschen im Hirn fest verdrahtet ist. Es ist ihm sozusagen einprogrammiert. Wir mögen die Konflikte und Ängste, die wir in Liebesbeziehungen erleben, unterschiedlich beschreiben. Doch letztlich stellen wir alle die gleichen grundsätzlichen Fragen. Bist du für mich da? Bin ich dir wichtig? Kommst du zu mir, wenn ich dich brauche und nach dir rufe? Es gibt keinen besseren Überlebensmechanismus als die Liebe.
Oh. Ja, und ich fand, das war für mich wirklich so ein ganz, ganz krasser Gamechanger, als ich das so gesehen habe, ist, dass egal, was Paare sagen und wie laut sie werden, sie kämpfen halt um etwas, was ihnen total wichtig ist. Und da sieht man halt auch, also die einen, die gehen halt total in den Angriff, weil sie so sehr Angst haben. Die anderen, die fürchten sich so sehr, dass sie dann in den Rückzug gehen. Und oft ist es ja dieses Muster, dass ein Partner sehr, sehr laut wird, aggressiv und der andere zieht sich weiter zurück. Und dann ist es wirklich wie so ein, sie beschreibt es wie so ein Protestpolka, wie so ein Tanz, ja. Man weiß eigentlich schon im Vorfeld, wie diese Choreografie aussieht. Man verstrickt sich in irgendwelchen Themen und immer wieder passiert das Gleiche. Und es ist immer wieder das Gleiche. Und am Ende ist es eigentlich nur ein ganz doller Schrei nach Liebe und der tiefe Wunsch, dass wir eigentlich wieder eine sichere Bindung aufnehmen wollen. Und ich finde das schon hilfreich, wenn wir in Konflikten sind, dass wir das dann irgendwie nicht zu persönlich nehmen und dann auch die Bedürfnisse natürlich dahinter sehen. Also die Fragen sind da, wie kann ich auf dich zählen? Ne? Wirst du mich irgendwie verlassen oder so? Akzeptierst du mich? Schätzt du mich? Und wenn wir darüber sprechen und nicht über, ob der Müll jetzt rausgebracht wird oder nicht, dann sind wir ja wirklich an dem, was wichtig ist.
Oder siehst du mich? Respektierst du mich? Mhm. Siehst du zum Beispiel, das ist ja jetzt, weil du den Müll erwähnt hast, ja, wir haben ja auch schon mal eine Folge zum Thema Mental Load gemacht. Da geht es ja auch ganz viel um, siehst du meine Zeit etwa nicht so wertvoll wie deine? Warum soll ich mehr im Haushalt zum Beispiel machen? Das ist ja wirklich ganz oft Stein des Anstoßes natürlich in diesen modernen Partnerschaften. Ich sag mal, egal ob hetero, ehrlich gesagt, oder queer, ich glaube, da macht immer einer ein bisschen mehr. Das ist ja auch erstmal kein Problem. Aber ich glaube, das ist ein Bedürfnis, was man da hat, gesehen zu werden, auch genauso wie du sagst, und gewertschätzt zu werden. Weil wenn man immer unbesprochen mehr im Haushalt macht, dann fühlt man sich nicht geschätzt, gesehen und respektiert. Sondern man denkt, aha, du schätzt zum Beispiel deine Zeit wertvoller ein, weil du sagst, ich habe keine Zeit, um XY zu machen, meinetwegen den Müll runterzubringen. Das heißt, du schätzt mich nicht wert. Und das sind ja immer genau diese Urängste. Ihr habt doch auch in der Psychologie, ne, diesen Eisberg, dieses Bild vom Eisberg, was man oben sieht und was eigentlich unter der Wasseroberfläche viel größer noch ist. Ne? Ja. Also da ist dann vielleicht oben die Eisbergspitze, ist, du hast den Müll nicht runtergebracht, aber da unten, dieser riesige Eisbergklops unter der Wasseroberfläche ist, ich fühle mich von dir nicht respektiert zum Beispiel. Ne?
Ja, und wenn wir es schaffen, dass wir nicht auf dieser oberflächlichen Ebene irgendwie kommunizieren, also eben nicht zum Beispiel über den Müll sprechen, sondern wirklich so, kann es sein, dass du dich hier nicht gesehen fühlst, ja, was kann ich dazu beitragen, damit du dich gesehen fühlst, dann sind wir viel, viel eher dabei, die wirklichen Bedürfnisse anzusprechen. Und das fand ich irgendwie so ganz, ganz besonders und auch in dieser emotionsfokussierten Paartherapie, dass man halt wirklich erstmal versucht, den Streit zu verstehen, was ist eigentlich das wirkliche Bindungsthema, was dabei ist, und dann zu gucken, dass die Paare, wenn sie sich wieder verstricken in dieser, und Johnson nennt es halt Protestpolka, dass man wirklich sagt, hey, wir sind wieder gerade in diesem Tanz, ja, lass uns irgendwie rausgehen da, und dann, was können wir machen, damit wir wirklich wieder in die Verbundenheit gehen? Und ich finde, das gehört zum Streiten echt dazu, dass man weiß, was liegt da drunter und wie können wir da wirklich langfristig raus?
Also erstmal zwei Gedanken dazu noch. Erstmal, weil du eben meintest, im Streit auch positive Signale senden, wie sich anfassen, sich anlächeln oder lachen. Ich finde dieses Wort Protestpolka so witzig. Können wir mal ganz kurz uns das alle merken, weil wenn wir uns das nächste Mal mit unseren Partnern und Partnerinnen streiten, dann fällt uns vielleicht das Wort Protestpolka ein und wir müssen lachen, haben dann eine positive Interaktion und erzählen dem anderen womöglich, du, ich habe in einem Podcast gehört, dass das, was wir hier machen, gerade Protestpolka ist. Das ist so witzig. Nur kurz so als Inspiration ist mir gerade eingefallen, ja. Damit man eben auch zwischendurch vielleicht mal in einem unangenehmen Moment lacht. Und dann der zweite Appell an dieser Stelle ist eben, in dem Augenblick, wo wir im Streit sind, ne, und Adrenalin, Noradrenalin und was nicht alles für Stresshormone bei uns einkicken, ne, da ist es ja dann schwer, da kommen wir gleich noch dazu, wie wir damit dann achtsam klarkommen, aber der Schritt zuvor, Weil ich gehe mal davon aus, während ihr jetzt uns zuhört, werdet ihr euch nicht streiten. Beides gleichzeitig geht schlecht. Das heißt, ihr seid jetzt gerade nicht im Adrenalin-Wahn oder Rausch oder irgendwas. Ihr könnt euch aber vielleicht an den letzten Streit, den ihr hattet, erinnern. Und dann könnt ihr gucken, was liegt bei mir unterhalb der Wasseroberfläche. Und das ist ja eben auch Achtsamkeit. Immer wieder sich zu fragen, okay, was, vielleicht gibt es ja auch einen Streit, den man immer und immer wieder führt. Was ist denn das, was darunter liegt? Also was ist mein eigentliches Bedürfnis? Genau wie wir eben gesagt haben, was haben wir da gesammelt? Also gesehen werden, respektiert werden, Geborgenheit.
Ne? Mhm. Also, Wertschätzung, ja, Sicherheit. Ne? Ja.
Genau, all dies könnt ihr vielleicht auch mal mit euch selber gucken, ja, mit einer Schreibübung, mit einer Meditation, in Stille gehen, einfach mit kontemplieren, im Zug aus dem Fenster gucken, was auch immer ihr macht, auf dem Spaziergang mal einfach darüber nachdenken, was ist eigentlich mein Ur- und Grundbedürfnis unter diesem Streit, den ich vielleicht immer und immer wieder habe, das wie Protestpolka, den ich immer wieder tanze, was liegt da drunter, was ist mein Urbedürfnis, was ist das Ding, was ich eigentlich befriedigt haben will. Und jetzt geht's in den nächsten Schritt, wenn wir in den nächsten Konflikt kommen, der vielleicht schon kommen wird. Wie gehen wir da dann achtsam in diese Situation oder wie, ja, wahrscheinlich in die Situation. Achtsam ist ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Wenn wir in der Situation schon sind, wie können wir dann achtsam da rausgeraten?
Ja, also das Wichtige ist wirklich, dass man sich beruhigt, denn wir wissen, es ist eine Hochstresssituation. Amygdala ist wieder am Werk, also unser Emotionsgehirn. Wir können eigentlich gar nicht logisch denken und deshalb gibt es ja auch so Dinge, dass man im Affekt dann irgendwas sagt, was man eigentlich echt nicht so gemeint hat, weil wir eben nicht mehr logisch denken und so gut in die Zukunft planen können. Und deshalb ist es gut, wenn man schon im Vorfeld plant, hey, wenn wir unsere Protestpolka tanzen, wir müssen raus. Also es kann auch mit einer roten Karte sein, dass man das sich wirklich hinlegt und sagt, hey, time out, wir brauchen irgendwie jetzt mal, es gehören ja auch zwei Leute dazu, um sich zu streiten. Wenn man nicht im Raum ist, dann geht das ja gerade nicht. Und deshalb muss man sich einfach wirklich trennen. Und dann können wir unser Beruhigungssystem aktivieren, indem wir zum Beispiel eine Atemübung machen. Diese 4-7-11-Übung empfehle ich ja sehr gerne. Also 4 Sekunden einatmen, kurz die Luft anhalten, 7 Sekunden ausatmen. Und das macht ihr einfach 11-mal. Bauchatmung ist auch super. Ihr werdet sehen, das macht schon einen riesigen Unterschied, ne? Weil Studien haben auch gezeigt, dass Paare, die sich oft streiten, während des Konflikts ganz, ganz oft in so Hochstressphasen kommen. Also wirklich physiologisch. Die sind total am Limit. Und deshalb ist diese Beruhigung so, so wichtig, ne? Damit man eben nicht mehr so überflutet ist. Und man kann das im Vorfeld auch klären, dass man sagt, hey, wir machen das aus, wir trennen uns 30 Minuten voneinander und jeder sorgt für sich, weil so sorgen wir für uns beide, damit das nicht in der Situation so rüberkommt, als würde man wegrennen. Weil wenn man das so vereinbart hat, meinetwegen schreibt auch einen Vertrag, bin ich auch ein ganz großer Fan von, heftet den an den Kühlschrank und sagt, wenn wir uns streiten, wenn wir diese Protestpolka tanzen, dann entfernen wir uns voneinander, um dann einfach gut füreinander zu sorgen. Ihr könnt im Vorfeld auch euch einfach überlegen, wie können wir den Partner dabei unterstützen bei seiner Beruhigung. Also euch die Fragen stellen, wenn du dich überflutet fühlst, gibt es irgendetwas, das ich tun kann, um dich zu beruhigen? Oder was denkst du, wie du mich beruhigen kannst, wenn ich irgendwie überflutet bin? Ne? Welche Signale können wir einander senden? Da kann man ja mal kreativ überlegen.
Was ich auch ganz interessant finde, weil ich mich auch viel damit beschäftige, dass wir ja eine verschiedene Wahrnehmung haben von der Welt und von Dingen, wie sie passieren und so weiter. Das fand ich sehr interessant, so auch auf meiner Reise. Das klingt jetzt vielleicht für viele, die sich damit schon beschäftigt haben, recht banal. Aber die Vorstellung, dass ja derjenige, mit dem wir streiten, in einer ganz anderen Realität lebt, fand ich, war ein absoluter Gamechanger für mich auch, weil dieser andere, mit dem wir gerade streiten, der sieht die Situation ja völlig anders aufgrund von einer anderen Kindheit, aufgrund von anderen Gedanken über die Welt, über wie man sich zu verhalten hat, andere Glaubenssätze, vielleicht sogar auch andere Kulturkreise und ja, selbst andere Kulturkreise innerhalb von Deutschland können völlig verschiedene Auffassungen davon haben, wie man sich zu verhalten hat. Oder ja, ganz zu schweigen von, wenn man aus ganz anderen Ländern kommt, da sind ganz andere Sachen, ja, werden als richtig oder falsch angesehen und so weiter. Und was hat man von der Familie mitbekommen, wie man sich zu verhalten hat oder welche Art von Schmerz trage ich in mir, warum mich das jetzt besonders aufregt und all diese Dinge, ja, wenn man sich damit beschäftigt und noch mehr spürt, dass der andere Mensch in einer anderen Realität lebt, weswegen wir uns vielleicht jetzt gerade auch streiten, weil wir uns vielleicht einfach gar nicht richtig verstehen gerade, weil wir vielleicht aneinander vorbeireden. Das fand ich auch immer sehr interessant. Da kann man vielleicht dann auch, wenn man eben daran interessiert ist, wirklich in den Austausch zu gehen. Ne? Manchmal ist man auch nicht interessiert, da hat man keinen Bock, da will man dann mit einer Tür knallen oder wie auch immer. So, aber wenn man wirklich interessiert ist, rauszufinden, was hier eigentlich das Problem ist, kann man auch immer wieder so Sachen sagen, ne? Wie kannst du mir das nochmal in anderen Worten beschreiben? Oder weißt du, warum dich das so wütend macht? Oder ich sag dir jetzt mal, warum mich das so wütend macht. Oder ich erkläre dir mal das mit einer Metapher oder irgendwie sowas. Einfach andere Wege vielleicht der Kommunikation finden, um wieder besser aufeinander eingehen zu können und sich auch wieder zuzuhören. Weil oft, wenn man auch den gleichen Streit hat, denkt man, ich weiß ja eh, was du jetzt sagen wirst.
Ja. Genau. Also das ist ganz, ganz wichtig, diese Perspektivübernahme, die hilft auch nochmal. Und vielleicht sich auch selbst daran erinnern, jetzt gerade, wo man so überhitzt ist, richtig im Konflikt ist, dann sieht man das so. Aber gestern hat man es ganz anders gesehen, in 3 Tagen sieht man es wieder anders. Also da auch nochmal rauszuzoomen und sich daran zu erinnern, das ist jetzt sehr, sehr temporär, dass man es so extrem sieht.
Und du hast da aber auch noch mehr Übungen quasi mitgebracht, oder?
Genau, ich habe jetzt nochmal von der gewaltfreien Kommunikation, da hatten wir ja auch eine ganze Folge dazu, nochmal diesen Teil zum Konfliktklärungs, ja die ganzen Schritte dazu mitgebracht. Und im Grunde genommen, wenn ich es zusammenfasse, geht es vor allen Dingen darum, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse identifizieren, sie äußern und die Bedürfnisse des anderen, des Gegenübers erfassen. Ganz, und das finde ich so wichtig, unabhängig, wie die Person sich ausdrückt. Also wenn sie flucht und keine Ahnung was alles, ja, es ist natürlich super schwer, dann nicht auch gekränkt zu sein und beleidigt zu sein. Aber erinnert euch daran, oft ist es ein Schrei nach Liebe oder nach Verbundenheit hinter ganz harten Worten. Und ich habe nochmal 2 konkrete Tipps von Rosenberg mitgebracht, dass er einmal sagt, viele Menschen verwechseln Bedürfnisse mit Handlungs- beziehungsweise er nennt das Erfüllungsstrategien, ja. Und das kann auch nochmal dazu führen, dass ein Konflikt sich nochmal so ein bisschen aufheizt. Bedürfnisse beinhalten keine Hinweise, was eine Person zu einer bestimmten Handlung irgendwie führt. Ne? Und Strategien hingegen, das sind wirklich ganz konkrete Erwartungen, Lösungen, die von einer Person ausgeführt werden kann.
Okay,
und
da brauchen wir jetzt ein Beispiel,
ja,
glaube ich.
Ich habe ein Beispiel auch, genau.
Das ist
genau,
mir
ja.
zu abstrakt.
Genau. Ein Beispiel, das er nennt, ist, wenn jetzt eine Person in der Partnerschaft sagt, ich muss raus aus dieser Ehe. Und diese Person dachte, das ist doch ein Bedürfnis, was ich jetzt gerade beschreibe. Aber Rosenberg sagt, das ist kein Bedürfnis, das ist eine Strategie. Das eigentliche Bedürfnis hinter diesem Satz ist, eigentlich will sie Wertschätzung und Verständnis einfach nur haben, dass es gerade einfach eine miese Lage für sie ist, ja. Und wir können erkennen, dass Bedürfnisse durch unterschiedliche Strategien erfüllt werden können. Ne? Also einen anderen Tipp finde ich auch nochmal, Strategien könnte man theoretisch mit einer Kamera filmen, Bedürfnisse nicht. Und er sagt, am Ende des Tages glaubt er daran, dass wir alle Menschen eigentlich die gleichen Bedürfnisse haben. Die Art und Weise, wie wir sie erfüllen, nämlich durch unsere Strategien, das ist halt unterschiedlich. Und wenn wir es schaffen, in einem Gespräch immer wieder zurückzukommen, was ist eigentlich dein Bedürfnis? Was ist mein Bedürfnis, dann kommen wir wirklich auf diesen gemeinsamen Nenner. Ich hoffe, es ist ein bisschen klarer geworden.
Absolut, das ist ganz, ganz toll. Das müssen wir nochmal ganz langsam, also das Bedürfnis, ja, ich will das nochmal ausklamüsern, weil oft ist es ja auch so, dass ihr vielleicht Kopfhörer aufhabt und unterwegs seid und dann ist das alles recht abstrakt oder schwierig erstmal. Nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung, ja? So ein kleines Best-of noch, weil ich das ganz toll und ganz wichtig finde. Nicht, dass wir diesen Gedanken zu schnell übergehen. Das Bedürfnis ist sowas wie zum Beispiel Wertschätzung, ja? Oder Geborgenheit. Und die Handlungsstrategie ist, ich jage dich zum Teufel.
Genau.
Ich sage, dann hau doch ab, dann trennen wir uns eben. Das wäre jetzt eine Handlungsstrategie, die ich jetzt vielleicht aus dem Affekt heraus, weil ich wütend bin, sage, ja? Die Handlungsstrategie ist also, mit dir Schluss machen.
Genau, es ist immer eine Person, die etwas tun kann. Das ist eine Strategie, ja.
Und das Bedürfnis dahinter ist aber, dass du sagst, also du, weil du jetzt gerade da bist, nein, ich will mich nicht von dir trennen. Ich wertschätze und liebe dich und möchte Zeit mit dir verbringen.
Genau.
Das ist quasi das, was ich haben möchte, wenn ich dich zum Teufel jage. Zum Beispiel. Das, okay.
Ja.
Also dann können wir, wie gesagt, also das ist unter der Wasseroberfläche ist das Bedürfnis. Da können wir mal gucken, was wir da alles so haben. Und wir haben ja eben gelernt, es sind ja meistens eh die gleichen. Also wir wollen ja alle Geborgenheit, geliebt werden, gewertschätzt werden. Wir wollen, dass Menschen uns zuhören, dass Menschen für uns da sind und so weiter. Ne? Also was ist mein Bedürfnis, wenn oben über der Wasseroberfläche der Streit ist? Was ist da drunter liegend mein Bedürfnis? Und was sind meine Handlungsstrategien? Also was mache ich? Schreie ich? Weine ich? Wüte ich? Schmolle ich? Schweige ich? Was sind quasi meine Handlungsstrategien, um diesem Bedürfnis Ausdruck zu verleihen?
Genau, um das irgendwie womöglich zu erreichen. Und denk daran, Handlungsstrategien oder Strategien, die kann man immer mit einer Kamera filmen. Bedürfnisse nicht. Also nicht so korrekt. Das kann auch mal eine Hilfe sein. Und ich habe das letztens auch, da hatte ich eine schwierige Situation, musste mich echt hinsetzen, nochmal mit so einem Journal, habe dann kurz an dich gedacht, Diana.
Und oh, immer wenn du schreibst, denkst genau, du an mich.
Da denke ich an dich. Und da habe ich so gedacht, okay, das und das wurde gesagt. Das war echt mies und hat mich echt gekränkt. Aber was ist das Bedürfnis, was ich in der Situation hatte und die andere Person? Also wir üben uns wirklich darin, nur noch die Bedürfnisse zu hören. Wir extrahieren wirklich das, was da drunter liegt. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Und dann konnte ich viel leichter loslassen. Mir ging es besser und ich konnte der Person auch irgendwie verzeihen. Also das ging dann, ohne dass die Person dabei war.
Ja, lustig. Mir ist auch gerade, während wir über dieses Bedürfnis versus Handlungsstrategie und so weiter sprechen, ein Groschen gefallen über einen Streit, den ich hatte. Ich hoffe, das geht euch auch gerade so, wenn man das mal kontempliert. Darum geht es ja hier bei Achtsam. Wirklich achtsam zu schauen, auch was ist in meinem Leben, was war und wie will ich es haben und wie kann ich es besser gestalten. Also ich habe auch eine riesig große leuchtende Glühbirne über meinem Kopf gerade. Toll, schön.
Sehr schön.
Ja, you live, you learn. Ganz toll. Ja. Vielen Dank. Und dann kann man gucken, okay, jetzt ist der Streit passiert, was nun?
Genau, und das ist auch so wichtig, ja, diese Nachsorge nach einem Streit. Denn es kann schon oft sein, dass da Verletzungen gefallen sind und dass man mit einem klaren Kopf wieder drauf guckt und sich auch wirklich entschuldigt. Und das nicht einfach nur so, oh, sorry, sondern ganz konkret, ja, so, für was entschuldigt man sich und auch dann dem anderen einfach vermittelt, ich werd dran arbeiten. Also das war nicht in Ordnung. Ich sehe einfach meinen Teil daran, was ich beigetragen habe. Und das gehört wirklich dazu. Man kann Streit eigentlich in drei Phasen aufteilen. Präventiv, dass es vielleicht erst gar nicht so sehr dazu kommt. Und dann akut, dass man sich einfach beruhigt, dass man versucht, die Bedürfnisse zu hören. Und dann danach wirklich auch zu gucken, wie kann ich in die Versöhnung auch reingehen.
Und wie wir streiten, ist tatsächlich auch ganz, ganz wichtig. Und gerade um jetzt noch mal kurz in diesem Beziehungsstreit, weil ich glaube, in Beziehungen sind die Streits dann doch am, ja, wie sagt man, am wichtigsten quasi. Also die sind, haben wir eben über Bindung auch gesprochen, wie wichtig uns Bindung ist. Wir sind Menschen, wir brauchen das und wenn die in Gefahr ist, dann brennen bei uns die Sicherungen durch. Deswegen bleibe ich kurz nochmal in diesem Beispiel in Beziehungen. Da kann man auch sehen, wie, also die Qualität unserer Beziehung quasi messen an der Qualität, wie wir streiten.
Ja, es gibt tatsächlich Längsschnittuntersuchungen, auch von Gottman, die zeigen, dass wenn das einfach sehr übel in so einen Konflikt irgendwie so reingeht oder sogar der Beginn eines Konflikts schon, ja, dass die sich einfach nach einigen Jahren einfach scheiden. Das konnte man wirklich, man konnte einen Zusammenhang feststellen und die Forschenden, die haben einfach gesagt, es ist wichtig, dass man nicht schon direkt mega negativ in einen Streit reingeht oder in eine Diskussion, sondern versucht, die nennen das so einen Soft Start, also dass man wirklich versucht, Verantwortung zu übernehmen durch so Nachrichten wie zum Beispiel, ich trage eine gewisse Verantwortung für das und das, für den Müll zum Beispiel, keine Schuldzuweisung, weil dieser Anfang, der setzt quasi schon den Ton für den ganzen Konflikt und wenn das super negativ ist, ja, dann geht es eher Richtung Trennung leider, haben die herausgefunden.
Und wir haben auch schon mal eine Folge gemacht über achtsam sprechen. Also einmal klar, gewaltfreie Kommunikation und achtsam sprechen und Gedanken formulieren quasi. Und da tauchte auch immer wieder auf. Also auf deutschlandfunknova.de könnt ihr mal ins Archiv gehen und darum scrollen und auch die ganz alten Folgen vielleicht euch nochmal anhören. Und da ging es auch darum, wie wir sprechen. Also über uns, über die Partnerpersonen, über den Streit, über das, was eben die Konfliktsituation ist. Und wenn wir eben so was sagen wie, du machst immer das und das, du machst nie das und das, ich fühle mich immer, also ne, dieses nie und immer macht so, eine, so ein generelles Problem aus Dingen, die eben, wie wir eben gelernt haben, eigentlich Bedürfnisse sind und die sind so sehr brutal, ne?
Ja, es ist halt so ein Generalkritik irgendwie so. Wenn jemand sagt, du machst das nie, was soll man denn auch sagen? Da kann man ja eigentlich nur sich verteidigen, ja. Und dann ist man direkt in der Protestpolka drin.
Und dann wird es ein partnerschaftlicher Krieg, weil genau, man schlägt dann zurück und sagt, ja, aber dafür machst du immer das oder nie das und so. Und dann sind die Fronten schon total verhärtet, um jetzt mal auch hier diese Kriegssprache zu übernehmen, weil das passiert ja dann eben oft, ne? Und da können wir eben anders rangehen mit ja, positiven Emotionen und Wertschätzung, auch im Streit, auch wenn das erstmal so klingt, als wäre das nicht möglich.
Es ist möglich, das ist ja beobachtet worden, und dann so mit so einer Offenheit ranzugehen oder Empfänglichkeit. Also in der Forschung, da sprechen die von Receptiveness, dass man eine Sprache verwendet, die auch Anerkennung zeigt, also oder ausdrückt. Ich höre, dass du das und das hast. Oder wenn ich dich richtig verstanden habe, dass man das irgendwie so auch formuliert. Wertschätzung wie, ich bin auch sehr neugierig zu hören, was du für eine Meinung hast. Das ist jetzt natürlich nicht, wenn es eskaliert ist, sondern wenn man vielleicht diskutiert oder so. Und einfach auch anzuerkennen, wenn Meinungen unterschiedlich sind. Also zum Beispiel, wenn man jetzt auf einer Familienfeier ist und man hört, da hat irgendwie dieser eine Onkel eine ganz, ganz komische Meinung und man kann einfach da nicht mitgehen. Aber dass man einfach sagt, okay, das Thema ist einfach komplex, und dass man in der Sprache auch signalisiert, dass man diese Komplexität versteht. Also dass man sagt, naja, vielleicht ist es so und so oder es scheint von der Seite so zu sein, aber ich sehe es so und so. Also dass man nicht darauf beharrt, einfach den anderen auch irgendwie überzeugen zu wollen. Und was ich da in diesem Rahmen so spannend fand, ist, es gab eine Untersuchung auch, da haben Forschende, Minzen et al. 2020 eine Untersuchung durchgeführt, die haben einen Fragebogen erstellt, um diese Offenheit in der Kommunikation wirklich messen zu können, und wollten dann gucken, ob das irgendwie zusammenhängt mit der Fähigkeit, auch gegensätzliche Meinungen irgendwie besser tolerieren zu können. Ne? Und das waren Forschende an der Harvard University, und die haben dann mehrere Experimente durchgeführt. Die haben Probanden diesen Fragebogen ausfüllen lassen, und tatsächlich hat sich gezeigt, diejenigen, die eine höhere Offenheit hatten, die waren auch eher bereit, sich mit Inhalten einer gegensätzlichen politischen Partei auseinanderzusetzen oder bei Vorträgen der anderen Partei nicht so oft mit ihren Gedanken abzudriften. Also man konnte wirklich auf Verhaltensebene sehen, dass es da einen Unterschied gab. Ja. Und warum ist das so wichtig für Konflikte? Ich glaube, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Wenn wir offen sind, dann kann das einfach diese Streitkultur wirklich anders formen. Und wir sind ja mittlerweile, ich weiß auch nicht, das hast du ja am Anfang gesagt, dass jetzt anders auch gestritten wird, sehr schnell im Urteilen, Verurteilen, das geht gar nicht und so weiter. Und wir sind nicht mehr offen. Und wenn wir nicht mehr offen sind, wie sollen wir denn in Kommunikation treten?
Auch das wieder ein schönes Schlusswort, Mayhem. Vielen Dank. Also genau, wir können sehr wohl auch im Streit achtsam sein. Wir können sehr wohl achtsam über unsere Bedürfnisse, über unsere Handlungsstrategien nachdenken. Also man denkt ja immer, ich kann nichts dafür, ich bin ja wütend, dann ist es halt so und dann bin ich unaufhaltsam. Nein, wir haben immer eine Möglichkeit. Ja, vielen Dank dafür und vielen Dank, dass ihr euch mit dem achtsamen Streiten vielleicht auch auseinandersetzt und da vielleicht rangehen wollt. Ich glaube, das macht die Welt allgemein besser, wenn wir alle achtsamer streiten würden. Und ich sage nicht, wenn wir nicht streiten würden. Ich sage, wenn wir achtsamer streiten würden, genau. Dann wäre, glaube ich, die Welt ein schönerer Ort. Du hast auch eine Übung mitgebracht.
Genau, das ist eine Übung, dass ihr euch einfach beruhigen könnt, wenn es gerade eskaliert.
Perfekt, kann man immer gebrauchen. Also eine Übung to go für jedes Mal, wenn irgendwie sowas ist. Zack, einfach die rausholen. Danke, dass ihr dabei seid, und Mayhem und bitteschön.
Dies ist eine Übung, die du durchführen kannst, wenn du gerade einen Konflikt hattest und dich nun beruhigen möchtest. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper, zur Ruhe zu kommen. Wenn du merkst, dass du sehr unter Anspannung bist, kann es auch wohltuend sein, sich auf den Boden hinzulegen, um alles an den Boden abzugeben. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Dein Atem ist dein ständiger Begleiter. Er kann dein Anker sein, der dir hilft, dich zu verwurzeln. Beobachte ihn bewusst für einen Moment. Beobachte, wie sich beim Einatmen die Bauchdecke hebt und beim Ausatmen wieder senkt. Du kannst auch innerlich mitsprechen. Ein und aus. Wenn wir uns in einem Konflikt mit jemandem befinden oder uns innerlich im Konflikt befinden, fühlen wir uns oft verloren in unseren starken Emotionen. Stell dir vor, du wärst ein Baum und der Sturm eines Konflikts wirbelt deine Gedanken und Gefühle auf, wie die Blätter, die im Wind wirbeln. In solchen Momenten kann es helfen, sich zu erden und zu verwurzeln. Dazu kann uns die langsame Bauchatmung helfen. Ich lade dich nun ein, deine Atmung bewusst zu verlangsamen, um dein Beruhigungssystem zu aktivieren. Atme etwa 4 Sekunden ein und 7 Sekunden aus. Du kannst beim Einatmen und Ausatmen mitzählen. Während du ausatmest, stell dir vor, dass du eine Luftmatratze bist und die Luft sanft und langsam aus dir herausströmt. Ein leises Zischen. Wiederhole diese langsame Atmung. Mit jeder Ausatmung atmest du noch tiefer in deinen Bauch. Die Gedanken und Gefühle verblassen allmählich im Hintergrund. Nimm wahr, dass dein Atem immer tiefer wird und du beim Ausatmen die Anspannung aus deinem gesamten Körper abgibst. Fühle deine Füße, die wie Wurzeln eines Baumes tief in die Erde eindringen und dich stabil halten. Wenn du liegst, spüre den Kontakt zwischen deinem Körper und dem Boden, als ob du dich mit ihm verbindest und alles loslässt, was du nicht brauchst. Wenn sich ab und zu ein ablenkender Gedanke oder eine Erinnerung einschleicht, ist das vollkommen in Ordnung. Das ist ganz normal. Nimm den Gedanken wahr und kehre wieder zurück zu deinem Körper und deiner Atmung. Mache diese Übung, bis du merkst, dass du ruhiger wirst. Ich wünsche dir viel Erfolg und Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.